Ja, Mai, jetzt sind wir schon wieder da.
Ja, das lässt sich nicht vermeiden, Herr Reuter.
Frau Salm und der Herr Reuter, wir kürzen es jetzt mal ab. Wir konzentrieren uns auf die kleine Selbstvorstellung unserer Gastwirtin. Ich habe getextet, Frau Wirtin. Das ist natürlich ein toller Text. Also der muss einem auch mal einfallen. Sehr. Frau Wirtin, können Sie sich kurz selbst vorstellen, bitte?
Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Mein Name ist Florentine Schnittger. Ich bin 58 Jahre alt, bin in Meiningen im Thüringer Wald geboren und habe in Wernshausen gelebt, in einem kleinen Dorf an der Werra. Ich bin seit 1992, lebe ich in Kassel und habe beim Mövenpick...
Wie lange ist das her?
Achso. 92. Herr Reuter, willst du mal zählen?
Fast 19 Jahre.
Ja.
Fast, wollen wir sagen.
Ich
wollen wir
nicht
klein
so
nicht sein?
Zur Plastifizierung hätte ich das jetzt mal vorgeschlagen, dass wir es uns nochmal klar machen, wie lange sie hier in beheimatet ist.
Ja, ich hab mich ein bisschen... ganz gut geführt hier und man hat mich ganz gut aufgenommen.
Ja,
also so sehe ich das.
Nicht gestreut.
Durfte bleiben.
Ich durfte bleiben, ja. Und in Zwern,
nicht gestreut, ja.
Ja, in Zwern bin ich auch ganz gut aufgenommen worden. Mhm. Ich habe in Kassel angefangen, bei Mövenpick, wie gesagt, in diesem Weinpub, in diesem Weinmarché, wo diese Nüsse auf den Fußboden geworfen worden sind.
Herumtanzen.
Ja, genau. Und habe das auch ein Jahr geführt und durfte auch von der Vereinigung Mövenpick zu einer Einarbeitungszeit nach Zürich in diesem Urweinpub.
Alle Wetter, das ist aber...
Ich habe da vier Monate gearbeitet, vier Wochen gearbeitet und dann habe ich diesen Weinladen geführt in der Kurfürstengalerie.
Ah ja. Mhm.
Und nach ungefähr 14 Monaten habe ich mir gedacht, machst dich mal selbstständig. Das war auch noch nicht mein Ding. Und dann habe ich den Lichtenhainer übernommen, in der obersten Gasse.
Machst du dich mal selbstständig, ist aber auch so eine Aussage, ja?
Naja, ich hatte das eben noch nicht. Ich hatte in der
Sammlung war das noch nicht drin.
Nein, ich hatte in der ehemaligen DDR, habe ich in der Vereinigung Interhotel gelernt, und zwar im Interhotel Panorama in Oberhof.
Das ist, Moment mal, das ist ganz unten, ne?
Also ganz oben, das ist das
oben.
Mit der Schanze.
Oberhof oder Unterhof?
Also Oberhof.
Nein, ich meine geografisch. Für uns ist es geografisch Nähe Bayern.
Das ist oder? Ja so, die Norddeutschen sagen unten und die Süddeutschen sagen oben.
Ja.
Genau.
Also das ist auch für uns weit unten.
Zählen sich für Süddeutsche.
Ja. Wir sind Mitteldeutschland.
Genau. Also Thüringer Wald ist es.
Also aber Thüringer
unten.
Wald.
Thüringer Wald, aber unten.
Ja,
ich und dann kurze zu.
Einigen wir jetzt uns auf unten.
Ja.
Okay.
Und Oberhof liegt so zwischen 950 und 960 Meter hoch, ist ziemlich schneesicher und war oder ist ein Wintersportort.
Mhm.
Na, okay. Also ist eigentlich aus einem kleinen Dorf entstanden, der obere Hof.
Mhm.
Und um 1900 hat man da schon hat man sich da schon als Urlauber wohlgefühlt. Und das ist dann immer weiter ausgebaut worden. Und zu DDR-Zeiten hat man dann in 1970 dieses Interhotel Panorama gebaut.
Also Interhotel waren doch Hotels, wo auch Westdeutsche kamen, oder?
Da konnte
man als Westdeutscher auch hin.
Ja, aber man konnte aber auch als DDR-Bürger.
Ich muss wissen, ich möchte wissen, das war eine anständige Ausbildung, ne?
Also ich kann mich
von
erinnern.
Von der Pike auf, jawohl.
Ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel uns Wessis immer, fand ich das immer interessant, wenn ich Transitstrecke gefahren bin, habe ich eben diesen berühmten Krautsalat gegessen.
Und das Lecho.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Mich hat immer gewundert, dass es dort noch Ober im Frack gegeben hat.
Das stimmt.
Das kannten wir nicht mehr.
Ja.
Ja. Also es war sehr sehr förmlich irgendwie alles, oder?
Und es war eine solide Ausbildung.
Ja.
Das
wollte ich eigentlich damit
also
sagen.
Eine solide Ausbildung.
Ja.
Solide gastronomische Ausbildung.
Ja.
Die habe ich auch genossen, jawohl.
Genossen.
Ja. Und dann kam Lichtensteiner. Also Lichtensteiner dann oben am Karl-Marx.
So
nein.
Achso, das sind wir noch nicht.
Nein.
Ich bin immer sofort nicht beim Lichtensteiner.
Dann bin ich von der Vereinigung Interhotel nach Ungarn geschickt worden. Oder ich habe mich da beworben.
Ja, stimmt. Das waren die direkten Verbindungen, ne?
Ja, das war toll. Beworben. Und ich durfte noch mit einem Kollegen aus Weimar ein Jahr in Ungarn verbringen und habe da ein halbes Jahr am Balaton gearbeitet, in Balaton Füred, und ein halbes Jahr in Budapest.
Das war eins der großen Ausflugsziele. Ne?
Ja. Und es war für mich eigentlich meine schönste und unbeschwerteste Zeit, die ich verbracht habe.
Es war schön warm.
Das auch.
Die Ungarn sind auch klasse.
Die Ungarn sind auch ganz klasse.
Also klasse Volk.
Und die leben eben heute, die denken eigentlich gar nicht, also da, in der damaligen Zeit, die denken nicht an morgen. Das war alles sehr unkompliziert und die haben mich da aufgenommen. Ich habe nicht ein Wort Ungarisch gesprochen. Ich habe gedacht, ich bin in Budapest.
Ich weiß eins, aber das darf ich nicht sagen.
Nein, das sagst du nicht.
Ja.
Ich weiß, was du
meinst.
Fängt
mit Ördök an.
Ja, das sprechen wir später drüber. Und ich habe gedacht, das lernst du nie. Weil dieses, man muss ja erstmal ein Gehör für die Sprache bekommen.
Ja, ne?
Und dann habe ich da angefangen und da ich die einzige Frau war, ich war 21 Jahre und da habe ich da, ich war dann der Hahn im Korb bei allen. Und was ich nicht verstanden habe, dann haben sie mal mit mir gesagt, haben sie mir irgendwas vorgesagt, was ich sagen sollte und haben sich dann immer halb kaputt gelacht.
Ja, das glaube ich.
Und dann war aber ein alter Kellner, ist nach dem Krieg im 45 als junger Mann in Budapest geblieben, war Soldat und hat dann eine Ungarin geheiratet und war da Kellner.
Ein Deutscher, ne?
Ein Deutscher, ja. Und war da Kellner. Und zu dem bin ich immer gegangen, habe gesagt, was haben die jetzt wieder zu mir gesagt? Und da hat er gesagt, was haben sie dir denn gesagt? Und habe ich das wiederholt. Und da hat er mir dann die Antwort gegeben, die ich dann antworten müsste. Und haben sich alle wieder kaputt gelacht, weil ich das nun so wieder... Sie haben nur gedacht, ja, jetzt können wir sie veräppeln.
Ja.
Aber das... 2 Monate, weil ich auch niemanden hatte, mit dem ich weiter Deutsch sprechen konnte, habe ich das ganz schnell gelernt.
Sehr witzig.
Also vielleicht hätte man das noch weiter ausbauen können und lesen konnte ich, aber schreiben war ein bisschen schwierig. Das Einzige, was mit der Gastronomie zu tun hatte, das konnte ich. Also das habe ich aus dem FF beherrscht.
Kennen Sie noch ein bisschen Ungarisch?
Ja, so ein kleines bisschen. Da gibt's so ein paar Sachen. Jona Podkivano ist klar. Ja, das heißt guten Tag. Jo Eshet Kivano, guten Abend. Oder es gibt ein schönes Lied. Ozerseb, Ozerseb, Okinek Osamekek. Okinek Osamefekete. Lamos enim, Lamos enim. Jetzt habe ich es vergessen.
Ja. Ja,
gut, das sind so ein paar Sachen, die man da noch so weiß. Ne? Und also das war wirklich eine schöne Zeit, die ich da verbracht habe. Und hat auch Spaß gemacht.
Ich finde das sehr interessant, dass das waren jetzt gut nachbarliche Beziehungen mit den sozialistischen Ländern.
Ja.
Warum hat man das eigentlich gemacht? Haben Sie eine Ahnung? Also ich meine, hätten auch im eigenen Land auch ausgebildet werden können.
Naja, ich war ja schon ausgebildet.
Ja,
nur
eben.
Man muss ja auch mal was anderes kennenlernen.
Ach so.
Man muss ja seinen Horizont erweitern. Warum fahren denn die ganzen Köche und Kellner alle jetzt ins Ausland?
Genau.
Lernen da, gucken sich das an. Man muss ja sein...
Also das gehört dazu.
Ja, das gehört einfach dazu. Mhm. Dass man nicht nur eine Schiene fährt, sondern sich überall informiert.
Jetzt
kommt jetzt die folgende entscheidende Frage.
Mal.
Moment, jetzt wird's wichtig.
Ja, Wahnsinn. Und was kommt jetzt?
Mich hat so fasziniert, dass auf der Speisekarte dieses Lokals, in dem ich gelegentlich bin, eine Speise namens Kartoffelstäbchen steht. Und da wüsste ich jetzt so gerne, wie das dazu gekommen ist, denn das ist ja eigentlich eine Fremdsprache, die Sie da anwenden.
Also, erstens mal, Pommes frites schreibt jeder.
Ja.
So. Und Kartoffelstäbchen, da kommen Sie mit dem Gast sofort ins Gespräch, weil keiner weiß, oder jetzt wissen Sie es mittlerweile, jeder fragt, was sind Kartoffelstäbchen?
Ja.
Viele sagen, das sind bestimmt Pommes frites. Sag ich jawohl.
Ja.
Und manche fragen, was ist das? Ich sage, das sind einfach Pommes frites.
Das ist eigentlich eine Provokation.
Ja, also man kommt dadurch mit den Leuten ins Gespräch. Oder man schreibt irgendwelche andere Sachen drauf. Wie zum Beispiel haben wir auch drauf Würzfleisch. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben.
Ja, das kennen wir. Und was ist das aber jetzt hier in Wessiland? Also
das
in Würzfleisch war in der DDR was ganz Bestimmtes. Ist das dann noch dasselbe?
Das ist das Gleiche, jawohl.
Ja.
Und zwar ist das Pendant zum Ragoufeng. Ragoufeng ist ja kleingeschnittenes Kalbfleisch.
Ja.
Das wird mit einer weißen Soße.
Manchmal sogar Hirn.
Naja, gut, das kenne ich nicht so.
Also
Ragoufeng, man kann auch aus Geflügel machen.
Ja, 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 nee, es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu machen, aber die klassische Form ist, da ist bedauerlicherweise etwas da drinnen oder kann sein, was man heute nicht mehr so gerne auf eine Speisekarte schreibt.
Ich mochte noch nie Ragufa. Noch nie.
Es heißt doch nur feines Ragout.
Das feines Ragout, das ist klein geschnippelt, ist ja. Aber das ist, wenn das gut gemacht ist, schmeckt das gut. Und ja, wir machen es halt nicht vom Kalbfleisch, sondern vom Schweinefleisch. Hm. Ja. Und da fragen die Leute auch. Und dadurch kommt man auch mit dem Gast ins Gespräch. Mhm. Und ist nicht so, was wollen sie? Wollen sie ein Bier? Wollen sie dies? Wollen das? Und dann erzählt man. Mhm. Und dann spricht man drüber. Und dann sagen wir, gut, das probiere ich mal. Oder ich sage, das können sie, kann ich Ihnen empfehlen. Und dann kommt man mit dem Gast ins Gespräch und dann geht das ganz locker.
Mit anderen Worten, Sie provozieren eigentlich eine Kasseler Eigenschaft, nämlich das Schnuddeln. Das provozieren Sie dann.
Ja, natürlich. Ich gehe ja auch in eine Gaststätte,
das heißt ja, natürlich.
Ja, um Kommunikation zu führen.
Ich sitze ja nicht, obwohl die Kassler ja eher ruhig am Tresen sitzen und keinen Ton sagen.
Das stimmt nicht. So. Nein, das stimmt nicht. Nein.
Also meine Wahrnehmung ist so.
Nein, das stimmt aber nicht.
Stimmt nicht.
Nein, das stimmt nicht. Aha. Auch viele Masanen, die Einheimischen, ich bin ja jetzt, um das weiterzuführen, im Zwerner Hof in der Frankfurter Straße. Mhm. Und meine Gäste, die aus Zweren kommen oder die überhaupt zu mir kommen, die sitzen gerne am Tresen, trinken ihr kleines Bier, das noch ausgeschenkte 0,2er Bier.
Gibt's das noch? Ja.
Natürlich. Und das wird sehr gerne getrunken. Es ist immer frisch, gut gezapft. Ja. Und dann schmeckt das hundertprozentig. Und ich habe ja auch Hotel dabei und es sind auch viele Hotelgäste, die dann abends sich dazusetzen zu den Einheimischen und sich da auch unterhalten. Und die Einheimischen, ich kann das nur so sagen, die unterhalten sich auch gerne mit den Gästen, die bei uns im Hotel sind.
Das heißt, sie entsprechen eigentlich nicht dem Bild, das man von einem Kasselaner, Kasselener eigentlich hat, der maulfaul, unfreundlich und sonst was sein soll, wie man so...
Naja, aber...
Sack bekommt. Das stimmt aber gar nicht.
Nein, das stimmt nicht. Es gibt welche, die sind halt auch ein bisschen zurückhaltend. Aber das gibt es wahrscheinlich überall.
Nee, in Süddeutschland nicht. Mir fällt es immer auf, wenn ich komme aus Süd vom Bodensee, wenn ich nach Hause komme, da quatscht alles. Ja, ja. Und jeder quatscht jeden an und schwätzt. Und hier ist das nicht so. Und das fiel mir am Anfang sehr bitter auf, weil ich natürlich alle ansprach und die fühlten sich immer angemacht. Für mich war das ganz normal. Einfach mit den Leuten zu schwätzen.
Ja, das Einzige ist eben, wenn zwei Mann am Tisch sitzen und es ist voll, und da setzen sich eben keine zwei anderen dran. Dann muss ich immer hingehen und muss sagen, setzen sich einen Moment hier hin. Die Herrschaften, das versuche ich das immer so ein bisschen. Manchmal gelingt es mir auch nicht. Dann sagt er, nee, möchte man nicht. Oder setzen sich einen Moment an den Tresen. Der Tisch wird gleich frei. Aber so, dass es dann, wenn Sie sich nicht kennen, setzen Sie sich nicht gerne dazu.
Ist das ein Thüringer Gen, das Sie haben, als Kommunikatöse?
Eigentlich nicht, aber...
Mhm. Also die Thüringer sind doch sehr freundlich.
Ja, oder? Natürlich, ja. Sieht man doch an mir.
Ja, klar. Ich habe eine Tante in Thüringen.
Naja, es ist ja auch so, ich stelle mir immer vor, ich gehe in eine Gaststätte und da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung möchte ich erfüllt haben. Und ich versuche als Wirtin, der Gast, der zu mir kommt, diese gewisse Erwartungshaltung zu erfüllen. Das ist meine Philosophie.
Ja.
Mhm. So bin ich.
Und so wie man sich selber behandelt werden will, behandelt man die anderen.
So möchte ich auch die anderen behandeln. Also ich gehe in einen Italiener mit einer Erwartungshaltung oder zum Chinesen und ich gehe ins Zwerner Hof und möchte von der Wirtin freundlich begrüßt werden. Guten Tag und so lange nicht gesehen oder was darf sein oder und man möchte gerne ein Wort sprechen. Oder es gibt auch Fremde, die reinkommen, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Die begrüße ich freundlich und dann merke ich schon, wollen sie sich mit mir unterhalten oder wollen sie sich nicht mit mir unterhalten?
Das kann man sofort spüren, ja.
Das spürt man, ja. Mhm. Das ist, kann ich auch nicht sagen, warum das so ist, aber es ist so. Ich merke das. Es gibt auch Stoffel, die gut, dann lasse ich es auch gehen.
Was spürt man noch so als Wirtin beim Gast?
Tja, was spürt man noch so?
Kann man Frustdiagnosen stellen?
Kann man auch stellen, ja. Wenn sie so ein bisschen das Gesicht verziehen, dann fällt mir vielleicht ein Spruch ein, dann sage ich einen Spruch und dann sind sie schon ein bisschen freundlicher. Manchmal fällt mir auch nichts ein.
Ja,
und manchmal gehe ich dann auch wieder weg und dann überlege ich mir, was sagst du jetzt dazu? Und dann ist das Eis gebrochen. Mhm. Also, Und ich versuche auch immer das so ein bisschen zu verkaufen, was ich selber essen würde. Ich verkaufe nichts, was ich nicht selber esse. Oder also nicht, versuche nee. Das. Hm. Es gibt Sachen, die muss ich verkaufen, weil es halt so ist. Aber schöne Bratwurst
gibt's also es bei gibt es. Also es gibt die sozusagen die Standards, ne? Die ja. Also die Bratkartoffeln mit der Bratwurst
ja.
oder was
naja, auch immer. Naja, ich wollte jetzt nochmal zurückgehen, nochmal an eine Stelle zurück. Man sagt ja, Friseure und Koch und Wirte seien Psychoanalytiker. Sie würden sagt sozusagen. Man das? Ja, echt? Also der Friseur.
Ja, gut, das ist vielleicht ein hochtrabendes Wort, Psychoanalytiker.
Ja, muss ja nicht sein.
Naja.
Aber auf jeden Fall können Sie zuhören und Sie können auch was ja, diagnostizieren, mal, oder?
Ja. Ja. Und auch sprechen, wenn du die Gelegenheit
hast. Entschuldigung, Frau Seim, jawohl.
Ja, der Wirt, ein Gast, oder wenn er sich an den Tresen setzt oder ein Bier trinken möchte, möchte er sich ja unterhalten mit uns oder mit meiner Kollegin oder mit mir und möchte sich mitteilen. Ja, ob er irgendeinen Frust hatte oder irgendwelche Probleme. Und dann unterhält man sich über Gott und die Welt oder er erzählt, was ihm passiert ist oder dass er umgezogen ist oder irgendwas, was ihn bedrückt.
Dass ihm die Frau weggelaufen ist.
Oder sowas, das kann auch passieren. Ja, dann muss man halt das zuhören. Das kann
häufig passieren.
Naja, gut, vielleicht ist er auch selber schuld. Das darf ich aber nicht sagen.
Ich auch nicht.
Das darfst du nicht sagen.
Ich darf es auch nein. nicht sagen, ja.
Und dann unterhält man sich. Man geht ja in der Kneipe, wenn man alleine geht oder wenn man sich an Tresen setzt. Am Tisch ist es meistens nicht so, da wollen sie nur was essen, aber auch unterhalten werden oder sich mit einem unterhalten. Mhm. Aber am Tresen wollen sie dann schon mit der Wirtin oder mit der Thekenkraft sich unterhalten.
Mhm. Sind Sie dann eine Prostituierte? Wenn ich das mal so frage.
Ja, im weitesten Sinne des Wortes, ja.
Schon. Ne? Ja, Sie müssen, also Sie können ja nicht sagen, leck mich.
Ja, das darf man auch nicht sagen.
Ja, nee, aber das, du redest Unsinn oder sowas, das kann man da nicht sagen. Ne?
Na, aber die meisten, nach den ersten 5 Bier ist das alles noch in Ordnung.
Also ich muss mich mal outen, ich habe ja auch geschuftet ich war Bedienung. Und habe eine Zeit lang bedient, also am Bodensee und auch hier in Kassel. Und das war immer ganz nett mit den
Gästen. Doch, das ist doch auch nett. Aber dafür muss man auch geboren sein. Das ja. muss man auch gerne machen.
Ja.
Ne? Wenn natürlich viel zu tun ist, kann ich dann nicht mich mit den Gästen unterhalten. Aber wenn so ruhig ist und ein ganz normales Programm ist, dann kann man schon mal sich unterhalten. Ne? Und
jetzt würde ich gerne ein Stück Musik einspielen, weil wir uns bereits fast 20 Minuten unterhalten
Hui.
Haben und es ein bisschen Brainstorm geben muss, glaube ich. Ja. Und da ich schnöde allein gelassen wurde, also Florentine S. Punkt, hat gesagt, ich bringe keine Musik mit, Oldies aus den 60ern, habe ich etwas ausgewählt, von dem ich glaube, dass es auf Sie passt. Ich weiß nicht, ob Sie das so finden. Also.
Ich werde es Ihnen dann sagen.
Also, meine Damen und Herren, ich habe mir versichern lassen, Hallo.
Ja, ja, ja.
Ihr seid schon da.
Oh, nein, sag
nein,
bloß.
Nicht.
Oh, Entschuldigung.
Wir waren am Schnuddeln.
Trotzdem versichern lassen, dass das Wildding eigentlich schon das Richtige war.
Genau.
Zur Person passend.
Und ja, wir waren noch bei Niederzweren erstmal.
Ja, ich würde gerne nochmal zu diesen Wildding-Geschichten aus der Vergangenheit zurück, wenn es recht ist.
Bitteschön, ja.
Ja, die Milch im Keller.
Hm? Ah, jetzt gehst du in den Lichtenhainer.
Ich bin noch immer im
Gut, dann können wir ja über den Lichtenhainer sprechen.
Ja,
kein Problem.
Das wäre doch
ja.
Lichtenhainer,
Vorderer Westen.
Sehr gute Wohnlage, Vorderer Westen.
Sehr gute Wohnlage, sehr schlechte Kellerverhältnisse.
Ganz schlechte Luft.
Also als ich
Feinstaubgutachten.
Ja, ist gut.
Also als ich im Lichtenhainer angefangen habe, haben wir den Keller aufgeräumt von der Frau Kraus.
Die Frau Kraus war die alte Dame, die den Lichtenhainer quasi bis kurz vor ihrem Tod hochbetagt führte.
Ja.
Da haben wir uns noch getroffen als Studenten. Ich bin nämlich jetzt 30 Jahre in Berlin.
Du bist 30 Jahre alt, Gertrud.
Na, ja, genau. Ich bin 30 Jahre in Kassel, genau. Mhm. Ja. Und da trafen wir noch uns abends Karten spielen und so weiter.
Es ist eigentlich eine ungewöhnliche Form der Kneipe.
Ja.
Ja.
Der Lichtenhainer war ja in bis 1945, also bis sie ausgepumpt worden sind, das war glaube ich 44, in der obersten Gasse zwischen Hornschuh und Albatros, da der Bruder Bimmel. Ne? Und dieses gehörte einem Onkel von der Frau Kraus. Und dann sind die dann umgezogen, und zwar die Frau Kraus hatte eine Schwester, die wohnte in der Elfbuchenstraße, also an der Friedenskirche, und der gehörte das Haus mit ihrem Mann. Und da war unten drin ein Papierlager in der ersten Etage, und das hat man ausgeräumt und hat dann eine Kneipe reingemacht, eine Gaststätte. Das waren erst nur zwei Räume, also der kleine Thekenraum und der zweite dazu. Das dritte ist erst im Nachhinein dazugekommen.
Ach, habe ich noch nie gesehen, den dritten.
Doch, das ist okay, ja, wo die Schiebetür ist.
Ja, genau.
Darf ich noch hinzusteuern, historische Kenntnisse? Durch meine Studien über die Kasseler Gastronomie weiß ich, dass das Lichtenhainer ein Bier war, das aus ganz woanders herkam.
Aus Jena-Lichtenhain.
Na, also.
Ein obergäriges Bier.
Echt, aus Jena?
Ja. Aus Jena-Lichtenhain. Ja,
das ist ein Stadtteil.
Deshalb
diese thüringische Connection.
Das soll man wirklich noch mal sagen, weil das ist ja wirklich völlig unbekannt. Also ein wie ja auch zum Beispiel übrigens am Königsplatz es Pilsener Urquellkneipen gab. Ja? Also importiertes Bier, das war natürlich immer schon ein Dorn im Auge der ansässigen Brauereien. Also das
aber Sie wissen das mit dem Bier, ne? Mit dem Wiener.
Ja, sie weiß das natürlich.
Ja, klar. Ja, das ist ein obergäriges Bier gewesen.
Ja.
Und das wurde in Fässern von Jena Lichtenhain mit den Fuhrwerken, muss um die Jahrhundertwende gewesen sein, nach Kassel gebracht, weil da es Studenten gab, die
wollten das haben.
Jawohl, die waren aus Jena Lichtenhain und wollten ihr Bier da haben.
Ja.
Ach, und da hat man das da in der obersten Gasse ausgeschenkt.
Ja,
obergäriges so war das. Bier. Und dann späterhin.
Unglaublich.
Ja.
Eigentlich eine merkwürdige Geschichte, ne?
Ja. Und deswegen heißt das auch Lichtenhainer.
Deswegen heißt das Lichtenhainer. Ich dachte, das sei irgendwas mit Natur.
Nein, das hat mit dem Bier zu tun. Und dann sind die beiden Schwestern sind dann in die Elfbuchenstraße und haben dort eine Gaststätte draus gemacht. Und ich habe beim Aufräumen im Keller noch den Mietvertrag gefunden, den die Frau Kraus mit ihrer Schwester geschlossen hat am 1. April. Es ist immer 1. April, warum weiß ich nicht. Am 1. April 1945 und sie hat an ihre Schwester 100 Reichsmark bezahlt. Ich habe das aufgehoben und das werde ich auch immer schön aufheben.
Ja, ist ja wunderbar.
Oder dem Stadtmuseum übergeben.
Oder dem Stadtmuseum
übergeben.
Und,
ja, das fände ich
angenehm. Und wer war der Gast damals in Lichtenhain?
Dann waren die ganzen Studenten und dann auch Honoration. Der Herr Apotheker saß neben Herrn Doktor. Und dann Studentenverbindungen und dann Geschäftsleute, die in Kassel waren, Anwälte. Der Eichel ist da verkehrt. Der Herr Börner.
Der Eichel ist da verkehrt worden, ja. Genau.
Ja, hat da sein Bier getrunken, wollen wir mal so sagen.
Ja, ist in Ordnung, ich habe es schon verstanden.
Und der Pfarrer.
Und der Pfarrer Kost, von nebenan an der Friedenskirche.
Der ging immer, haben Sie vorher erzählt, seiner Predigt am Sonntag.
Und trank erst ein Bier bei der Frau Kraus.
Ich weiß gar nicht, warum diese Leute auch trinken. Also,
ja, warum nicht?
Das ist fast unverständlich. Hm?
Warum sollte der kein Bier trinken?
Ja, weil sie doch alle so anständig und vernünftig und moralisch und wie sie alle so hatten. Ja.
Herr Reuter, hören Sie auf mit dieser Debatte.
Okay. Nein,
auch ein Pfarrer darf ein Bier trinken.
Die Rückkehr.
Alle dürfen Bier trinken. Über 18.
Und Sie haben aber das Lokal übernommen in
als Zähren. Frau Krause gestorben war.
Ja,
da gab es noch was dazwischen.
Ne? Dazwischen war noch ein anderer Gastwirt. Mhm. Und der hat aufgehört. Und ich habe es dann übernommen.
Mhm.
Ich habe das erste Jahr habe ich ganz schön zu knausern gehabt, weil ich war ja fremd, mich kannte ja keiner. Gut, ich war ja bei Mövenpick, da hatte ich schon ein paar Gäste, die sind dann mitgezogen. Aber sonst musste ich erst mal beweisen, dass ich auch was kann. Und das habe ich dann auch bewiesen und habe das 7 Jahre geführt. Dann wollte ich noch mal was anderes machen und dann hörte ich, dass der Herr Fiehmann in Zweren aufhören wollte, aus Altersgründen. Und da habe ich mich beworben.
War der Herr Fiehmann ein direkter Fiehmann?
Fiehmann ist eigentlich ein Name aus Zweren. Das gibt es verschiedene Richtungen.
Ja, okay.
Aber hat mit der Frau Fiehmann, also die geborene Pierson, die das
nichts
zu tun, nein. Die hat ja die Märchen dem Brüder Grimm erzählt.
Ja.
Die hat damit nichts zu tun.
Mhm.
Und da habe ich mich bei ihm vorgestellt und haben wir gesprochen und und so weiter und so fort.
Schon wie das wieder so geht. Geschnuddelt.
Und wieder geschnuddelt. Und dann hat er gesagt, gut.
Ja. Hat er mir tatsächlich, er hat sich persönlich echt ausgewählt. Ist das wirklich? Gibt es sowas?
Ja, der Herr Kropf, der Helmut Kropf hat da auch ein bisschen mitgewirkt. Hm. Er hat gesagt, die nimmst du, die ist in Ordnung. So von ungefähr.
Der von der Kropfbrauerei.
Ja, von der Kropfbrauerei. Und dann habe ich da im Zwernerhof angefangen. Sie haben alle ein bisschen vorher gesagt, ah, ob sie das schafft und wollen wir mal gucken wir mal. Und
als Frau ist es ja auch.
Frauenproblem, ja.
Als Frau ist es auch etwas außergewöhnlich.
Es gibt viele Kneiperinnen als Wirtin.
Echt? Ja, ich denke, in Kassel? Fällt mir keine einzige ein.
Ach doch.
Ja.
Doch. Ja. Zum Beispiel Hessischen Hof ist auch eine Wirtin.
Ah ja, ist
eine Gundi.
Ah ja, nee, die kennt. Ja, gut.
Na? Mhm. Gundi.
Ja, ist eine Österreicherin. Gundi ist auch eine gute Wirtin. Mhm.
Gundi.
Gundi. Gundula. Ich weiß nicht, ob sie... Ich kenne sie nur unter Gundi.
Moment, Frau Sein. Also ich meine, wir haben jetzt hier schon einen ungewöhnlichen Namen am
Florentine.
Tisch. Florentine ist auch nicht so ganz so.
Nein, ist auch nicht ganz so. Generationsbedingt.
Heißt das?
Mein Großvater war Huf- und Wagenschmied.
Mhm. Ah.
Und den seine Mutter.
Alter Beruf.
Mhm. Den seine Mutter. Die hieß schon Florentine.
Also er musste die Florentine auch wieder Florentine heißen.
Das, ja, jawohl. Und seine Schwester, die hieß auch Florentine, die haben sie aber umgetauft auf Dina.
Oh.
Und da hat meine Mutter ganz gesagt, und da hat mein Großvater gesagt, ja, also das erste Mädchen heißt Florentine.
Muss so heißen.
Das muss so heißen. Mhm. Und dann nennen wir sie Dina. Und da hat meine Mutter gesagt, nee. Nee,
das kommt nicht.
Wenn sie Florentine getauft wird, dann wird sie auch Florentine gerufen. Mhm. Und so war's. Ganz einfach.
Aber ist ein wunderschöner Name, finde ich.
Ist Florentine. Auch kein italienischer oder hat nichts mit dem Französischen zu tun. Ist ein altdeutscher Name.
Mhm. Wieso denn das? Das Florentine kommt doch von der Flora.
Ja, aber trotzdem ist...
Ein Blumenmensch ist das.
Nein, aber das ist... Nee? Altdeutsch. Ich habe da mal recherchiert. Ja, 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 ein altdeutscher Name.
Och.
Wie ja, zum Beispiel Erdmute ist auch ein altdeutscher Name.
Ja, Erdmute kenne ich. Hademot.
Das läutet mir sofort ein, aber bei Florentine muss ich sofort...
Ja, also jetzt, viele denken italienisch oder französisch oder sowas. Mhm. Florence oder...
Ja, in der Ex-DDR hat man ja gerne französische Namen genommen.
Ja, das ist aber auch... Das sind so Phasen, da heißen die alle Jacqueline und dann gibt es wieder im Fernsehen irgendwelche Serien und da müssen die Kinder dann so heißen. Also
Dennis.
Ja, das ist halt so. Oder Kevin. Das sind Kevin Corani oder was weiß ich da alles.
Also, aber das wollte ich ja doch gerne mal wissen, wie denn die Niederzwerner sie aufgenommen haben.
Also, ich bin sehr offen mit den Niederzwernern umgegangen und sie haben mich auch in ihr Herz geschlossen und gut aufgenommen. Also ich denke mal, ich habe mich da etabliert.
Mhm.
Also sie sind ganz zufrieden mit mir.
Wie sind denn die Niederzwerer? Ne?
Ganz liebe, nette Leute. Wenn man gut mit ihnen sich stellt, dann sind sie auch gut zu ihnen.
Mhm.
Also ich finde, es ist ein guter Menschenschlag.
Mhm.
Also auch nett.
Kann man das von anderen unterscheiden? Also das kommt mir ein bisschen schwierig vor.
Ich denke, das Publikum am vorderen Westen ist ein bisschen anders.
Ist ein bisschen anders. Das sind andere. Das sind mehr Studenten.
Mhm.
Und in Zwern, das sind die Zwerner, das sind ja Einheimische. Sie sind alle da geboren, die meisten.
Mhm. Und sind die da Geborenen, sind die besonders,
Also wenn sie einen ins Herz geschlossen haben, dann machen sie alles für einen.
Mhm.
Sie sind immer am Anfang ein bisschen reserviert.
Also doch, ja.
Ja, am Anfang sind sie ein bisschen reserviert, das stimmt.
Also da gab es dann schon ein bisschen am Anfang Zitterparty.
Ja, natürlich. Ich wollte das ja auch gut machen. Ich wollte ja dann auch mich da etablieren. Ich wollte da nicht nach einem Jahr wieder aufhören.
Hm.
Ich wollte da schon ein bisschen bleiben und wollte da auch zeigen, dass ich was kann. Und ich denke mal, dass ich das gezeigt habe. Gut, es geht irgendwas immer mal was in der Hose und es geht nie über irgendwas glatt. Und wer nicht arbeitet, der macht auch keine Fehler. Ganz einfach. So sehe ich das.
Das sehe ich auch so bei der Frage Bebauung Langes Feld. Haben Sie da was mit zu tun?
Nein.
Haben Sie da was?
Nein.
Nee. Das ist ein politisches Thema, das möglichst ausgespart wird.
Ja.
Ja, gut.
Als Wirtin hat man da so seine persönliche Meinung, die man nicht unbedingt äußert. So ist das als Wirtin.
Bitte etwas mehr Feinstaub, dann habe ich etwas mehr Bierumsatz oder was.
Herr Reuter.
Nein, das war jetzt...
Nein, aber wirklich, was gibt's denn so als Wirtin, gibt's eine Typologie für die Gäste, kann man so sagen? Das gibt so... Diese machen das und diese trinken so viel Bier. Kann man das so einschätzen oder wie die?
Ja, beim ersten Mal, wenn man das erste Mal trifft oder wenn man die erste Mal bedient, kann man das nicht einschätzen. Das kann man nur durch längeres
Gebrauch des Gastes rauskriegen.
Ja, Gebrauch, ja, so ungefähr. Da kann man das rein. Und dann weiß man auch, wenn er reinkommt oder weiß ich schon, der trinkt den Wein und sie trinkt Bier oder Alster. Ich manchmal liege ich auch falsch. Dann bringe ich schon was hin. Ah, nee, heute wollte ich das nicht trinken. Dann muss ich es halt selbst trinken. Nein, aber man weiß schon, man kennt schon seine Gäste und dann kriegen
noch,
die das auch.
Noch interessanter muss es ja sein bei den Übernachtungsgästen, die ja, da gibt es wahrscheinlich einen Satz von Leuten, die immer kommen. Und dann gibt es so Zufallsgäste und da gibt es ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Beobachtungen oder
ja, da,
Wahrnehmungen, ja.
Das muss man auch lernen mit der Übernachtung. Das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Es gibt ja auch Schlummis bei den Übernachtungsgästen.
Was ist das bitte?
Naja, die übernachten und verschwinden, ohne zu bezahlen.
Ja. Ach, das gibt's.
Ja, diese Erfahrung muss man auch machen.
Ja.
Das sind aber Erfahrungswerte, das kann man auch nicht vermitteln.
Das kann man aber auch sehen, oder?
Mit der Zeit, das lernt man aber erst mit der Zeit. Wenn mir niemand...
Was machen Sie da? Tun Sie eine Kette?
Ich möchte erst mal wissen, wie so ein Schlummi ist. Herrgott.
Oh je, wie soll ich das erklären? Nein, manchmal sieht man es nicht.
Also, das ist so wie an der Tankstelle fährt jemand weg.
Ja, so ungefähr.
Hat getankt und fährt weg.
Ja. Also es ist mir auch schon passiert. Also das wird aber in der Gastronomie überall wird das passieren, wo Hotel dabei ist. Ne? Wenn ich mir nicht sicher bin, dann sage ich dem Gast, ich würde sie gerne gleich kassieren. Ja. Es ist mir zwar immer ein bisschen doof, aber ist mein gutes Recht.
Ja, sehr klar.
Ne? Und ich habe auch schon falsch gelegen, aber meistens habe ich ganz gut reagiert. Und es gibt auch welche, wo ich mir nicht sicher bin. Und dann sage ich, ich habe leider kein Hotelzimmer mehr. Obwohl ich noch was frei habe, muss ich fairerweise sagen. Wo ich mir nicht sicher bin.
Ja. Was ist das aber für ein komischer Sport? Also das finde ich also etwas eigentümlich.
Tja.
Es kann doch kein Mensch, der weiß, dass es Privateigentum gibt und dass man für eine Übernachtung bezahlen muss, so komische Sachen machen. Also das kann ich nicht so ganz...
Naja, wenn du kein Geld hast, dann probierst du dich halt auf einer anderen Tour durchzubringen.
Auch, wenn ich mir den Ausweis zeigen lasse und schreibe mal die Adresse auf.
Nutzt auch nichts.
Wenn der jetzt nicht bezahlen kann und wenn ich ihn anschreibe, kann er auch wieder nicht bezahlen. Ja. Also das ist... Habe ich auch schon gemacht, aber mein Geld auch nicht gekriegt.
Nee, kommt das oft vor oder ist das, wirklich selten, ne? Glaube ich, oder?
Das sind dann mal so Phasen.
Hängt das von der Konjunktur ab?
Das sind Phasen?
Läuft alles glatt. Und auf einmal ist wieder einer durchgerutscht durchs Raster und dann ist er weg.
Das finde ich...
man ist ja eigentlich für eine geraume Zeit Gastgeberin für diese Menschen und muss sowas wie eine kurze Heimat konstruieren.
Also, naja, Heimat würde ich das nicht bezeichnen. Die wollen ja kommen, wollen schlafen und dann am nächsten Tag wieder weg.
Also es sind immer so wenige Übernachtungen.
Ja, weniger. Gut, wir haben viele Monteure und die Monteure, die Firmen, die immer schon da waren, die kommen auch immer wieder, weil es Restauration dabei ist und wir sind höflich und freundlich und machen mit denen auch mal ein Späßchen und da kommen die dann auch immer wieder. Und ich bin auch bemüht, dass sie auch wiederkommen und sich wohlfühlen. Also das machen wir dann schon. Gut, es gibt auch mal Firmen, wo sie sagen, nee, bei uns hat es nicht gefallen. Ja gut, es ist halt so. Muss man auch mitleben.
Das ist, ich glaube, diese Reisetätigkeit hat ja auch zugenommen. Also wenn man zum Beispiel diese ganzen Vermietungsfirmen sieht, wo übrigens, darf ich kurz bemerken, viele Techniker aus Thüringen dann anreisen.
Zum Beispiel.
Ja, das kennen Sie auch. wo sozusagen billig Arbeitskraft eingekauft wird, vom Westen in den Osten. Ne?
Vom Westen aus dem Osten.
Ja, der, aus dem Osten wird es eingekauft und im Westen sitzen die Leute, die daran Geld verdienen. Ja,
ja,
und
das, ja,
das ist inzwischen so üblich anscheinend. Ja. Na gut, wollen wir
jetzt. Naja, das ist halt, da kann ich keine Rücksicht nehmen.
Auf wen jetzt?
Auf diese Firmen, die die anderen einkaufen.
Wenn Sie Menschen jetzt, aus dem Osten einkaufen, dann
nehme ich Sie nicht auf.
Eine Sperrminorität einrichten. Sie nicht.
Nein.
Das ist ja witzig. Ja, ja. Nee, ich, aber Sie kennen das Phänomen.
Also was weiß man, wenn man so lang im Beruf ist? Sie sind ja jetzt viele, viele Jahre im Beruf. In meinem Beruf weiß ich oft, was die Menschen haben, bevor sie den Mund aufmachen.
Ja, aufmachen müssten schon bei mir. Müssen wir schon. Das muss ich schon so weit.
Sie ist eine Kommunikatöse, Gerhard.
Ja, das muss schon sein, dass ich mich mit den Leuten
unterhalte. Der erste Hauch muss schon raus.
Ja, ja, dann, das muss ich schon wissen. Also sprechen muss ich schon mit den Leuten. Und dann weiß ich auch ungefähr, was sie möchten oder was.
Wo es lang geht.
Ja, wo es lang geht. Mhm. Ich versuche dann auch, das auch zu verkaufen, was es kommt ja manchmal spät abends um 21.30 Uhr oder 22 Uhr noch ein Gast und der möchte gern noch was essen.
Mhm. Eigentlich ist die Küche schon zu. Sozusagen.
Ja, es kommt eigentlich immer drauf an. Ja, ja. Wenn nicht so viel los ist, haben die Frauen schon sauber gemacht und dann versuche ich immer den Leuten das so zu verkaufen, was ich möchte. Und das gelingt mir auch.
Sie ist eine, wie soll ich sagen?
Oh, gut, aber
Marketenderin.
90% gelingt es mir.
Ich finde das einfach klasse. Und deshalb werde ich jetzt noch einen dieser Titel, den ich extra für Sie maßgeschneidert, uralt, ja, erstmal uralt natürlich selbstverständlich.
Wieder so Gammelmusik.
Ja, ja, so Gammelmusik, gut. Ja,
ja, machen Sie es gut.
Ja. Since I saw her standing there. Dachte, das passt auch gut zu.
Das passt, ja.
Wie kommt diese Vorliebe zu dieser Musik?
Tja, das ist 68er.
Ah ja.
Ja, war halt damals so. Wir hatten so ein kleines Kofferradio. Ja. Und da haben wir RTL mit Frank Elstner war das damals noch.
Ja.
Diese und da auf Kurzwelle und da sind wir rumgereist und haben das Kofferradio ans Ohr gehört und dann
und getanzt
und getanzt und gemacht.
Eigentlich wollte ich Twist and Shout einspielen, aber naja, so I saw her standing
there. So war es auch in Ordnung.
Auch okay, ja.
Ja.
Meine Damen, Sie haben sicher sich ein bisschen noch warm gequasselt.
Ja, wir sind noch ein bisschen beim Lichtenhainer hängen geblieben.
Immer schon wieder noch, ja.
Ja. Mhm. Und die Geschichten aus dem Lichtenhainer.
Ja.
Ja, also der Pfarrerkost, der ging ja immer in den Lichtenhainer und trank da sein Bier. Und unter anderem hat er auch mal eine Konfirmation gemacht. War Konfirmationszeit.
Unter anderem finde ich jetzt eine sehr schöne.
Ja, unter anderem. Er hat ja auch Taufen gemacht oder Hochzeiten.
Oder Beerdigungen.
Unter anderem auch eine Konfirmation. Und da war er von den Eltern eingeladen zum Kaffee. So, und dann kam er auch hin, setzte sich damit an den Tisch und der Vater des Konfirmanden, der hat dann den Herrn Pfarrer begrüßt und hat gesagt, ich begrüße insbesondere den Pfarrer Lichtenhainer. Wusste nicht, dass er Pfarrer Kost heißt.
Oh, das ist auch ein bisschen peinlich, oder?
Das ist total süß.
Schön, aber ein bisschen peinlich.
Das war halt ein sinnvoller Pfarrer.
Ja.
Und die Frau Kraus hat auch nicht jeden was verkauft.
Was?
Nein, wenn einer schon reinkam, haben dann die Stammgäste erzählt, die dann verkehrt sind, die kamen dann alle wieder zu mir. Die waren ja erstmal alle weggeblieben, weil der Vorgänger, der hat das nicht so gut hingekriegt. Dann kamen die Stammtische alle wieder und dann haben sie mir, die immer in Lichtenhainer ging, von der Frau Kraus erzählt. Und die Frau Kraus, die hatte ja so, war so eine kleine Dame mit so einem kleinen Buckel und die hat auch den Nachtwächter vom Vorabend aufgehoben. Und am nächsten Tag wieder ausgeschenkt.
Was ist denn Nachtwächter?
Nachtwächter ist das.
Das letzte Bier, oder?
Das letzte Bier, was in der Leitung steht. Das zapft man ab und schüttet es weg. Und die Frau Kraus hat es auch nicht weggeschüttet. Sie hat es gezapft. und hat es verkauft. Hat aber keiner was gesagt. Und wenn einer reinkam und hatte schon ein bisschen was getrunken,
dann hat er
gesagt, gekriegt, also ja. Ihnen kann ich nichts mehr verkaufen. Sie kann ich nicht bedienen. Und dann hat sie immer Sülzkotelett gemacht. Da ja, habe ich auch selber die Form noch gefunden. Im Lichtenhainer von der Frau Kraus. Ja, sie hatte ein ganz schön Sammelsurium im Keller liegen. Da haben wir auch aufgeräumt. Und dann gibt's doch diese kleinen Milchstößchen von Lippis. Das sind so kleine. Und da war unten, das war schon Humus. Das war schon, hatte sich schon...
Entwickelt. In Pilze aufgelöst.
Nein, Pilze nicht, aber so war schon zersetzt etwas. Haben wir alles weggeschmissen. Und Schnäpse waren noch da und Wein hatte sie noch im Keller liegen. Aber das war so Landwein. Der war schon alle gekippt. Da haben wir alle aufgemacht und haben es weggegossen. Also das war...
Dieses Erlebnis hatte ich neulich auch.
Oh, ja, stimmt.
Du weißt.
Ich weiß.
Von wem?
Wir haben einen ganzen Keller voll Wein. Am Bodensee.
Ach so, gehabt.
Ja. Ja. Nee, da haben wir den immer noch.
Der ist noch da, ja, aber er ist natürlich in diesem selben Zustand. Also die Leute wollen es immer nicht glauben, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr geht. Ja,
ja, das sind aber die Landweine, die einfachen. Aber die guten Weine, die...
Die richtig guten kann man lange aufheben.
Die kann man ja lang, bei gleichbleibender Temperatur und... dunkel und...
Jetzt kommt wieder das Hotelleriewesen, das Gastronomiewesen, die Gastronomiekenntnisse. Ja. Wie lange kann man, heutzutage kann man doch sowieso keinen Wein mehr aufheben, oder?
Naja, die einfachen Landweine nicht mehr so lange. Ein Jahr maximal.
Haben Sie was im Keller liegen?
Ich habe zu Hause keinen Wein. Nö.
Ja, also so oder so. Also
ich habe nur in der Gaststätte Wein. Ja. Wenn Sie zu mir nach Hause kommen würden, zum Beispiel. Ja,
würde ich keinen Wein kriegen.
Kriegen Sie nichts. Auch kein Bier.
Auch nicht.
Wasser aus der
Leitung. Auch alles
Wasser aus der Leitung.
Aus der Leitung.
Ist auch alles sauer geworden.
So ist bei uns auch.
Ja, also zu Ihnen nach Hause darf man nicht kommen.
Nein. Schon. Sie sollen ja auch in die Gaststätte kommen und nicht nach Hause.
Okay, habe ich verstanden.
Ja, Sie sollen ja zu mir kommen und ein bisschen was umsetzen. Damit es wieder vorwärts geht in der Gastronomie.
Also, wie sieht es denn überhaupt aus jetzt in der Gastronomie?
Es ist auch sehr unterschiedlich. Früher war es immer gleichbleibend, da konnte man sagen, heute kommen die, kommen das und der. Aber heute, es ist so sprunghaft auch. Einmal ein Tag, da ist gar nichts los oder wenig. Und dann auf einmal geht die Tür auf.
20 Leute.
Und dann geht sie nicht wieder zu. Und wenn schon wir schon Vorbestellungen haben, da kommen immer noch mehr dazu. Da weiß ich gar nicht manchmal, wo ich die Leute alle hinsetzen soll. Dann muss ich sie wegschicken. Das ist mir dann immer, das möchte ich nicht, aber es bleibt mir nichts anderes über. Was soll ich denn machen? Dann versuche ich das schon immer an die Theke zu setzen oder zu sagen, kleinen Moment oder geduldet euch. Im Sommer ist es kein Problem. Da haben wir unseren Biergarten und wenn es halt draußen voll ist, dann müssen sie sich einen Moment reinsetzen oder das geht dann. Aber im Winter kann ich sie ja nicht im Biergarten setzen.
Nur die Raucher.
Naja, die Raucher, ja. Das ist auch so ein Problem mit dem Rauchen. Tja, was soll ich sagen?
Wie hat sich denn das jetzt entwickelt?
Ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig. Wurde auch viel diskutiert an der Theke über das Rauchen und über das nicht. Es gibt zwei Seiten, um das mal so zu sagen. Die eine Seite ist für die Leute, die nicht rauchen und fürs Personal ist es angenehm. Also früher, wenn ich nach Hause gekommen bin, da habe ich nicht nur nach Stäbchenkartoffeln gerochen, sondern auch nach Rauch. Aber das war halt so. Das hat man hingenommen. Ja. Jetzt ist natürlich schön, die Luft ist sauber, rein oder sauber oder nicht verraucht. Ja, aber es fehlt die Kommunikation.
Genau, das ist ja das Problem.
Sitzen ja Raucher und Nichtraucher zusammen, gerade an der Theke. Und bei uns ist es noch so, der wird noch ein bisschen gewürfelt. So, jetzt würfeln die zwei Runden, jetzt gehen die ersten raus und rauchen. Das ist dann wie so ein Abbruch. Jetzt kommen die nicht vom Rauchen, jetzt gehe ich heim. Und ich sage, bleib doch noch einen Moment, die kommen doch gleich wieder. Das ist halt das Schlechte dabei.
Also im Sommer ist es kein Problem, weil man dann draußen würfeln kann, aber im Winter wird es dann zum Problem. Und die Raucher, die haben ja meist bessere Laune als die Nichtraucher. Also war meine Beobachtung, da ist immer mehr los bei den
Ja, und die gesellen sich auch gerne, es gibt auch Nichtraucher, die gesellen sich gerne zu den Rauchern, weil da immer ein bisschen Kommunikation ist. Warum? Ich kann Ihnen das auch nicht erklären, aber es ist so. Naja, und das ist halt schlecht, auch wenn so eine Truppe am Tresen sitzt und es müssen immer einer oder zwei rausgehen. Mhm. Ja. Das Gespräch ist unterbrochen, dann fragen, von was hat man uns gerade unterhalten? Ach so. Das ist dann eine Unterbrechung. Das ist
ja, das hat ein amerikanischer, was ist er denn eigentlich, Ethnologe, Richard Sennett, der hat das gesagt, der ist selber Pfeifenraucher. Und ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, ja, gucken Sie mal in New York auf die Straße, da sind plötzlich Pulks von Leuten.
Die sich köstlich unterhalten.
Die sich gut unterhalten und die rauchen. Und bilden so Subgemeinschaften, ja.
Raucherclub.
Raucherclub, aber auf der Straße, weil sie drinnen nicht mehr dürfen. Das ist schon ein interessantes Phänomen. Na gut.
Ja, aber was kann man tun?
Es ist natürlich logisch, es ist nicht gesund, ja.
Klar,
es ist nicht gesund. Das ist eine Sache, die aber seit 300 Jahren gemacht wird und ob da nur einer mehr oder weniger gestorben ist.
Es ist schon unangenehm, wenn du isst und
wenn du dich abgewöhnt hast, ist es natürlich, bist du sehr empfindlich darauf. Das merke ich auch. Also ich habe aufgehört zu rauchen und plötzlich rieche ich diesen Rauch und kann das als Belästigung empfinden, klar. Logisch.
Man hätte vielleicht den Betreibern der Gaststätten selbst überlassen sollen, wie sie das
regeln. Ja, ob sie diese oder jene Lösung wählen, genau.
Ja. Aber das ist ja nun wieder nicht im Sinne des Erfinders. Man will ja die Gesundheit schützen, nicht nur der Gäste, sondern auch des Personals.
Ja, aber man will auch gleichzeitig, will man die Werte der Freiheit und der Individualität eben aufrechterhalten. Da geht's dann, da weiß man jetzt nicht, was man machen soll. Da wäre es, ich finde das eine gute Idee, wenn Sie sagen, dass müssen die Leute sozusagen unter sich aushandeln, wie es
ist. Naja, aber dann kommst du unter Druck. Das ist ganz einfach. Wenn du das individuell lösen willst, kommst du unter Druck deiner Gäste, weil die sagen, wie, du kannst es selber entscheiden, wir wollen aber, dass wir rauchen können hier drin.
Naja, man kann ja den einen Raum lassen, wo die Gäste essen. Ja, den Thekenraum als Raucherraum.
Kann man zum Beispiel.
Meine Damen und Herren, bevor wir jetzt hier in sehr diffizile Gespräche ausbrechen, würde ich noch mal eine kleine Schnulze einlegen, von der ich glaube...
Schnulze?
Schnulze
bei... Glaube ich nicht, dass mir das gefällt. Aber schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Genau, ich meine das. Frau Salm, habe ich gesehen, hat Quasselbedarf.
Sie hat signalisiert,
dass sie unbedingt ihr badisches Maul nochmal aufreißen möchte.
Herr Reuter, ich wollte nochmal eingehen. Die Euro-Umstellung hat ja in der Gastronomie verheerend gewirkt. Ja. Ne?
Nicht nur das als zweites dann mit dem Rauchen. Das ist dann der zweite Einbruch.
Das war der zweite Einbruch.
Und es ist.
Wie war das mit Ihrer Kalkulation? Man sagt ja, das ist sozusagen, die Preise sind dann 1:1 umgesetzt worden. Das haben Sie nicht gemacht.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein.
Ja, aber Sie kennen die Diskussion, ne?
Na, dann wäre ich im Zweren wahrscheinlich nicht so mehr so gut angesehen. Ja. Wenn ich einfach 1:1 gemacht hätte, dann hätten sie mich gemieden. Dann wären sie nicht mehr gekommen. Also es ist ja nicht nur die Umstellung gewesen, es sind ja auch die Preissteigerungen an sich. Gehen Sie doch mal in einen Laden rein und sehen schleichend da mal 5 Cent, da mal 10 Cent, da haben sie was erhöht wieder. Dann machen sie die Gurken im Großmarkt. Früher hatten sie große Gläser, da war ein Kilo drin. Auf einmal haben sie es auf 800 reduziert und kostet das Gleiche. Ja? Das fällt einem manchmal gar nicht, es kommt immer drauf an, fällt einem gar nicht auf. Ja, und wenn ich es schon teuer einkaufen muss.
Bei der Gurke fällt mir jetzt aber Folgendes ein. Da muss ich jetzt nochmal drüber sprechen.
Ja.
Ich habe Sie gelegentlich schon mal angemacht, wie es dazu kommt, dass es in Nordhessen öfters mal einen Salatteller gibt, der tatsächlich aus frischem Gemüse besteht. Das muss ich jetzt nochmal thematisieren.
Aus frischen Zutaten. Also, stimmt.
Es gibt eine Schmandsoße, ne?
Ja,
das ist das eine.
Wir machen alle Salate selbst.
Ja.
Das heißt, die Möhren werden gerieben. Rote Beete werden gerieben, Krautsalat wird gemacht. Dann haben wir Gurke, Tomate weniger, weil die auch so ein bisschen, die Tomate schmeckt nicht. Ist ja nur als Garnitur fürs Auge.
Ja.
Dann machen wir unsere Schmandsoße auch selber aus saurer Sahne. Dann die Kräuter werden dazu gekauft. Und es wird nicht nur ein Eimer aufgemacht und dann auf den Teller geklatscht, sondern es ist ordentlich Hausmannskost, also es ist ordentlich gemacht.
Mhm. Also das nennt man die, das nannte man früher die gut bürgerliche Küche.
Genau, das ist, ne?
Die. Das ist ihr.
Aber diese Form der Gastronomie wird irgendwann aussterben.
Ja, mit den Rentnern.
Ja.
Also mit den Leuten, die noch ein bisschen Geld haben, sage ich mal so.
Oder so, ja. Die jungen Leute, die gehen ja heute abends erst um 11 weg. Die gehen ja nicht mehr in so eine Kneipe und trinken ihr Bier. Die gehen abends um 11 in die Disco oder zum Italiener oder...
Ja, aber es die jungen Leute werden ja auch älter. Darauf kann man setzen.
Ja, aber die haben dann keine Rente mehr.
Na, so viel das Zeit habe ich ja nicht mehr.
Wie viel Zeit geben Sie sich noch?
Ach, das weiß ich noch nicht.
Schätzen Sie mal.
Wie ja, erstmal jetzt, ich habe jetzt...
Ja, es ist ja kein, ist also keine Beerdigungsrede, aber...
Nein, also... Schätzen ja, ich mal? Möchte schon noch ein paar Jahre da sein. Als Wirtin will ich erstmal noch 3 Jahre, mache ich jetzt. Also am 1. April 2010 bin ich 10 Jahre im Zwerner Hof und habe jetzt meinen Vertrag nochmal um 3 Jahre verlängert.
Sehr schön. Das gefällt uns, glaube ich.
Ja, besonders wegen den Kartoffelstäbchen. Ja.
Nein, wegen dem Salat.
Wegen dem Salat.
Also und man Sie, kann es nehmen, wie man will, aber ja. Für Sie, mich Sie, ist das imponierend, dass es einen essbaren Salat in Deutschland gibt. Das ist einfach eine Sensation. Das muss ich hier nochmal hier wirklich verkünden. Und da sollten Sie mal die anderen, die Badener zum Beispiel, eine Stange davon
Bei
abschneiden.
Bei uns gibt's auch einen selbstgemachten Salat.
Ja, gell? Ja, Heidenei, Heidenei. Also
hör auf, Schwäbisch.
Also, wir haben eine knappe Minute.
Wir sagen auf Wieder hören.
Ja, hoffentlich.
Das war die Freisprechanlage. Jetzt kommt gleich der Lonesome Traveler.
So ist es.
Und wir wünschen noch einen angenehmen Sonntagabend.
Ja,
und herzlichen Dank.
Wherever you may be.
Bitte sehr, dass Sie da waren. Ich wünsche auch einen wunderschönen Abend noch.